Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wir reisen dieses Mal nach Ungarn, denn Viktor Orbán liebt den Fußball, spielte selbst in der vierthöchsten Klasse und auch heute noch muss die Politprominenz warten, bis er mit seinem Fußballspiel durch ist. Doch Orbán kennt auch die Softpower des Sports und weiß sie zu nutzen. Reihenweise entstanden in den vergangenen Jahren Fußballtempel quer durchs Land und selbst Ländergrenzen halten ihn dabei nicht auf. Beim Blick auf das Episodencover seht ihr den Staatschef mit dem großungarischen Reich auf dem Schal. Doch während die Millionen und Abermillionen im Sport versanden, bleiben ungarische Fußballtalente Mangelware. Clemens Zawaski ordnet für uns ein, was in Ungarn aktuell los ist. Es stimmt mich diesmal ein bisschen traurig, denn dieses Mal gab es keine Sprachnachricht. Dafür hat Jörg Weckendorf eine große Spende hinterlassen. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Jörg, mit den Worten Danke für viele Stunden großartiger Unterhaltung. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es freut mich immer, immer, immer wieder, wenn ich mal solches Feedback bekomme, dass euch die Sendungen so dermaßen gefallen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, das geht ganz einfach. Auf hörfehler.org findet ihr unter dem Reiter Unterstützen alle Informationen dazu. Mein heutiger Gast, Clemens Zawaski, ist Journalist und Politologe. Er schreibt im Hauptberuf für die Kronenzeitung, liebt Rugby, Heavy Metal, Bücher, Kochen und seine Austria. Über seinen Lieblingsclub hat er eine Fußballfibel geschrieben und beim Ballesterrat den Schwerpunkt Ungarn, Orbáns Fußballwelt. Schön, dass er zu Gast ist. Kleiner Hinweis, den Link zu einer Podcast-Folge mit Clemens Zawaski, in der er über seinen Fußballclub Austria Wien spricht, findet ihr in den Shownotes. Der Song stammt übrigens von der ziemlich guten ungarischen Ska-Band Pannonia Allstars Ska Orchestra und in diesem Falle Meets mit Victor Rice, einer Legende in diesem Bereich.
Seit meinem vierten Lebensjahr leidgeprüfter Fan dieser Mannschaft, dennoch trotzdem relativ wenig graue Haare. Aber man kann halt trotzdem nicht aus seiner Haut. Aber es hat viel Spaß gemacht, sie zu schreiben.
Kommen wir zum Thema. Also fangen wir mal mit dir selbst an. Also du hast gesagt, mit 4 Jahren bist du zur Austria gekommen. Wie kam es dahin? Also bist du mit Opa dahin gekommen oder mit Papa oder wie war die Entwicklung hin zum Austria-Fan?
Nein, das ist eine recht spannende Geschichte eigentlich, weil mein Vater, also ich bin aus Oberösterreich gebürtig, wohne jetzt natürlich seit Studienzeiten über 20 Jahre schon in Wien. Mein Vater ist eigentlich LASK-Anhänger, aber jetzt, also war nie Stadiongeher so in die Richtung. Aber ein sehr guter Studienfreund von ihm aus Wien war Stadiongeher bei der Wiener Austria und der hat mir mein allererstes Panini-Heft geschenkt und irgendwie war da auf der ersten Doppelseite mit den ersten Pickel, die ich bekommen habe, waren einfach halt Austrianer Und ich fand das Dress toll, ich fand den Namen toll, habe dann relativ bald das erste Spiel mit ihm gesehen und war vom Stil begeistert und Prohaska und Chuck war so ein lustiger Name und so. Und war dann eigentlich relativ, ja, war schnell einfach infiziert und es hat mich irgendwie Zeit meines Lebens nie wieder losgelassen. Das waren natürlich schwierige Jahre, die 90er, also Anfang der 90er, wo ich ja noch die ersten Meistertitel dann miterlebt habe, bis Mitte der 90er und dann die große Phase von Rapid und Salzburg kam. Das war eine schlimme Zeit in der Schule, sage ich, weil ich natürlich nicht, so wie die meisten meiner Freunde, dann als Glory Hunter auf die andere Seite gewechselt sind, sondern treu zu Violett gestanden habe und das hat man halt mit einigen Schmierungen bezahlt, sagen wir es einmal so. Aber ich habe es nicht bereut bis heute.
Immerhin hast du die Meistertitel erwähnt, denn ich glaube, für jüngere HörerInnen ist es, glaube ich, kaum vorstellbar zu wissen. Also, ich glaube, die können gar nicht einschätzen, wie groß die Austria eigentlich mal war, ist. Wie würdest du es beschreiben aktuell, die Situation des Vereins?
Ich sag mal so, jetzt haben wir gerade eine extrem schwierige Phase, weil wir einfach einen irrsinnig großen Schuldenberg angehäuft haben, aufgrund einer massiven Misswirtschaft der letzten 10 Jahre. 15 Jahre wahrscheinlich sogar. Im Nachhinein, also wir sind 2013 als letzter Verein in Österreich, der nicht Salzburg war, Meister geworden. Und im Nachhinein war das vielleicht sogar ein bisschen ein Fluch, weil ich damals natürlich auch mit dem damaligen Trainer Peter Stöger viel gesprochen habe und der im Nachhinein auch irgendwie gesagt hat, Meister geworden sind wir schon verdient, aber wir haben halt auch am Plafond unserer Leistungsmöglichkeiten gespielt. Also mehr ging da auch nicht mehr. Und es hat alles funktioniert, es ist alles aufgegangen, da haben sich halt einige Herren im Vorstand haben sich eingebildet, es geht so weiter und wir sind Stammgast in der Champions League und Stammgast in der Europa League, haben jedes Jahr wieder aufs Neue gesagt, na, wir budgetieren natürlich nicht mit dem Europapokal, natürlich haben sie mit dem Europapokal budgetiert, haben ein neues Stadion gebaut, das zwar wunderschön ist, ein schönes englisches Flair hat, aber halt verdammt viel Geld gekostet hat und ja, die Rechnung kam jetzt und die letzten Jahre waren nicht schön und wir sind echt gerade an, also wir kämpfen um unsere Existenz nach wie vor. Es kann jedes Jahr so weit sein, dass es heißt, okay, wir gehen in Konkurs, wir gehen pleite und wir fangen von ganz unten wieder an. Also ja, wir waren mal groß, wir haben das ewig, so wie unsere Stadtrivale vor uns hergetragen, dass wir eine große Fußballgeschichte haben, die ist auch unbestreitbar und die ist auch schön, aber von der kannst du halt irgendwann nicht mehr leben und von der musst du dich irgendwann einmal lösen und das langsam haben sie es verstanden, dass man ein bisschen nach vorne schauen muss und nicht ewig vom Europacup-Finale 78 und Schindler und Prohaska leben kann. Und ja, ich traue mir keine Prognose anzustellen, aber mir persönlich wird's wurscht sein, wo die Austria spielt, ob in der Bundesliga oder in der zweiten Klasse irgendwo im Wiener Unterhaus. Sie wird meinem Verein bleiben auf immer und ewig. Also, ja.
Ja, das ist gut zu hören. Kommen wir zum aktuellen Thema. Wie bist du dazu gekommen, für den Ballesterer diesen Text über den ungarischen Fußball zu schreiben? Ist ja jetzt nichts, was man unbedingt so auf der Agenda ganz oben stehen hat?
Kommt drauf an, womit man sich beschäftigt. Ich sag so, es ist, ich habe auch durch mein Studium, durch die Politikwissenschaft, ich habe meine Diplomarbeit über die österreichische Außenpolitik im Ersten Weltkrieg geschrieben oder eigentlich die Nichtzusammenarbeit zwischen dem österreichischen Außenministerium, KOK-Außenministerium und der militärischen Führung. Und wenn du dich mit der Monarchie beschäftigst, kommst du zwangsläufig mit Ungarn in Berührung. Und irgendwie hat mich auch das Schicksal der Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg massiv fasziniert, dass er doch einen leicht anderen Weg genommen hat als unseres. Es hätte auch genauso gut anders kommen können. Und irgendwie hab ich das ein leichtes Faible für unseren östlichen Nachbarn entwickelt. Und als dann Orban an die Macht gekommen ist und ich habe das immer dann so ab 2010 so ein bisschen mit halbem Interesse mitverfolgt, was er da mit Fußball so anstellt. Und ich natürlich auch historisch interessiert an der Goldenen Elf und Puskas und Tetari zum Beispiel, das sind so noch so Lajos Tetari, der letzte große ungarische Fußballstar der späten 80er, frühen 90er, mir halt auch noch ein Begriff war, der auch kurze Zeit in Österreich gespielt hat, bei St. Pölten, glaube ich, in den 90ern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war immer so ein bisschen ein Interesse da. Und nachdem ich gesehen habe, was Orban dann im Laufe der Jahre da alles so aufführt und die Ungarn immer irgendwie ein bisschen selbstbewusster werden im fußballerischen Auftreten. In Wahrheit waren sie ja von den 90ern bis in die 2010er Jahre inexistent. Ist das Interesse gestiegen? Dann hat mich das politische Interesse an Orbán einfach ist dazugekommen. Also ich habe dann den Wahlkampf oder die ungarische Parlamentswahl 2018 habe ich dann in Ungarn sogar Bericht erstattet. Also ich bin auch ins Land gefahren und habe mich halt umgehört ein bisschen. Und es kam immer wieder das Thema Fußball da einfach auf. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, das müssen wir irgendwie mal breiter aufstellen. Und ich habe auch im Rahmen der Recherche eben mit einigen ungarischen Soziologen und Wissenschaftlern gesprochen. Und einige gehen tatsächlich davon aus, dass es langsam Früchte tragen wird, weil man jetzt zum Beispiel Nations League, sie berufen sich auf die Siege gegen England, gegen Deutschland und so. Und ja, das wird schon was. Ich gestehe, ich bleibe noch immer ein bisschen skeptisch.
Mhm. Du hast gesagt, du bist immer wieder auf den Fußball gestoßen bei deiner Recherche. Mhm. Wo fängt man an bei so einem Text?
Man fängt damit an, dass man mal nach Feldschut fährt und sich dieses irre Stadion anschaut, das der Orbán da in seiner Heimatstadt hingestellt hat.
Kannst du das ein bisschen beschreiben, damit die HörerInnen, die das jetzt nicht wissen, da auch eine Vorstellung kriegen?
Ja, das war tatsächlich, nämlich eben, ich war dann bei meiner Berichterstattung von der Parlamentswahl 2018, war ich eben in Ungarn unterwegs und es stand eigentlich gar nicht auf meiner Agenda, dass ich da hinfahre. Ich hatte einfach nur Zeit und ich wusste, das ist nicht weit weg von Budapest und eigentlich am Rückweg von nach Wien habe ich gesagt, okay, ich schau mal kurz, wo das ist, und es lag dann tatsächlich am Weg und dann habe ich gesagt, wurscht, ich habe Zeit und bin nach Feldschut reingefahren. Oder anders gesagt, der Ursprungsgrund, warum ich dann nach Feldschut tatsächlich gefahren bin, war in dieser ominöse Zug, den der Orbán da hingebaut hat, der irgendwie 6 Kilometer Strecke hat und 2 Millionen Euro EU-Fördergelder verschlungen hat, mit dem Versprechen von Orbán, dass die täglich irgendwie 2500 Fahrgäste haben werden. Und der Zug ist, da die EU-Korruptionsbehörde, die OLAF, ermittelt hat gegen Orbán und mittlerweile ist es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auch verurteilt, weil er da einfach Geld veruntreut hat und der Zug irgendwie damals Wellen geschlagen hat. Und eine dieser Stationen des Zuges ist eben das Fußballstadion, die Fußballakademiker von Akademia von Viktor Orbán. Und ich bin halt zu der Akademie hingefahren und es ist schon recht absurd, wenn man reingefahren ist nach Feldschut, weil einfach da links sich damals noch eine riesige Baustelle erstreckt hat. Heute steht nämlich zum Beispiel die Handballhalle, Wasserballhalle, Tennisplatz, Veranstaltungskongresshalle, also ein riesiger Komplex mittlerweile. Damals, wie ich hingefahren bin, war es nur wie ich das erste Mal hingefahren bin, war es eben nur dieses riesige Fußballstadion. Und wenn man sich Feldschut vorstellt, 1800 Einwohnerdorf in Ungarn, das auch ein klassischer bisschen ein Ostblock-Charme hat, wenn man das so sagen darf. Und dann steht da einfach diese riesige 3800 Zuschauer-Arena, die aus der Ferne aussieht wie eine nordische Trinkhalle und so überhaupt nicht irgendwie in dieses Ortsbild reinpasst. Und ja, und daneben steht halt auch diese Datscha von Orbán, eben im gleichen Stil gebaut. Und daneben aber dann irgendwie so gleich so diese klassischen Ostblockhäuser und Bauernhöfe. Und es ist einfach absurd, weil das einfach überhaupt nicht dorthin passt. Und da hat das Ganze dann eigentlich mehr oder weniger angefangen, indem ich da einfach mal reinspaziert bin, bis ein Wachmann gekommen ist und mich rausgeworfen hat. Und ich mir dann halt auch noch den Zug angeschaut habe, dann wollte ich mit dem Zug fahren, dann stand aber auf dem Fahrplan, der Zug fährt damals hieß es nur von April bis Oktober nicht. Ich war im April dort und irgendwie fährt er so auch nur an alle 3 Tage und so. Es war recht absurd, das Ganze. Und da habe ich dann angefangen, eben weiter ein bisschen in dieser ganzen Fußballgeschichte nachzubohren und ja, das Ergebnis war dann eben im letzten Ballesterer.
Genau, du hast dann so ein bisschen recherchiert und hast dieses Thema Orbán, ne? Orbán ist ja schon lange in Ungarn an der Macht. Wann war der Fußball von Anfang an bei ihm ein ganz wichtiger Punkt oder ist das erst in den letzten Jahren dazu gekommen, dass er auf einmal so viel Einfluss auf den Fußball nimmt?
Na, das war man muss unterscheiden zwischen Orbáns erster Regierungszeit zwischen 1998 und 2002, wo er ja tatsächlich noch ein liberaler Regierungschef war. Und da gibt's auch recht interessante Fußballanekdoten aus der Zeit, obwohl sie eigentlich damals hat's mit seiner Politik noch nicht viel zu tun gehabt. Er hat eine Parlamentssitzung verschoben, weil er hat in der vierten Liga Fußball gespielt. Er hat eine Parlamentssitzung verschoben, weil er mit seinem Fußballverein ein Testspiel in Kroatien gehabt hat. Oder Kabinettssitzung verschoben, weil er Fußballspiel in Kroatien gehabt hat. Und er erzählt selbst, dass er am Trainingsplatz gestanden hat 1999. Und plötzlich ihm ein Mitarbeiter zugerufen hat, er muss ans Telefon, und er gesagt hat, ich kann gerade nicht, wer auch immer es ist, ich spiele gerade Fußball und so weiter, und er geschrien hat, naja, es ist aber Bill Clinton, und er will mit dir über den Kosovo-Krieg reden, und er dann gesagt hat, er ist dann im verschwitzten Fußballtrikot am Telefon gestanden, hat mit Bill Clinton über den Kosovo gesprochen. erzählt er selbst diese Geschichte, aber okay, also wenn man seinen Fußballfanatismus irgendwie, der im Zuge der Recherche tatsächlich auch zutage tritt, sieht, dann kann man ihm das schon glauben. 2010 ist er dann wieder an die Macht gekommen und er hat dann relativ bald auch die Verfassung geändert, sodass er mehr oder weniger an der Macht bleibt. Er hat auch nach 2014 das Wahlsystem geändert, dass es den Wahlsieger bevorzugt, dass er es eigentlich fast nicht möglich oder es ist fast nicht möglich, dass er an der Wahlurne noch einmal verliert. Da schicke ich gleich voraus, blöd ist es, wenn er dann tatsächlich einmal verliert wird, dann begünstigt eben seinen denjenigen, der gewonnen hat, dann haben wir das gleiche Spiel von der anderen Seite. Und er hat aber dann relativ bald mit dieser Intervention oder mit den Investitionen im Fußball begonnen, nämlich schon 2011. Da hat er das Steuersystem, da hat er dann für Unternehmen dieses TAO oder TAO-Steuersystem, wie sagt man, installiert oder halt per Gesetz verabschiedet, dass mehr oder weniger Unternehmen, anstatt dass sie Steuern zahlen, auf ihre Gewinne einen Betrag des Gewinns an entweder Sportverbände oder Fußballvereine oder was auch immer spenden könnten und die Spenden dann vom Gewinn abziehen oder durch Steuervorteile bekommen und es eigentlich dann aber auch nie transparent wird, was sie und wohin sie gespendet haben. Das heißt, das ist eigentlich seit 2011 sind da schon Milliarden Beträge im Fußball versickert und keiner weiß, wo sie gelandet sind. Und eigentlich hat vor einigen Jahren der oberste Gerichtshof in Ungarn gesagt, das muss jetzt alles transparent gemacht werden, weil das eben nicht unter Steuergeheimnis fällt. Passiert ist es bis heute nicht. Also das hat nur, also um die Frage konkret vielleicht zu beantworten, wie gesagt, seit 2011 läuft das eigentlich schon. Es hat nur am Anfang einfach niemanden interessiert. Es war unauffällig und es war okay, ja, die selbst parteiintern haben alle gesagt, du spinnst, also Morgan gesagt, du spinnst eigentlich, das hat doch keinen Sinn und das bringt nichts und haben ihn halt gelassen, weil sie gesagt haben, ja, okay, na, dann soll er halt mehr oder weniger so sein Hobby ein bisschen fördern. Also am Anfang dürfte es ja noch nicht so dramatische Ausmaße genommen haben wie jetzt. Also jetzt im Nachhinein weiß man ja, dass er ja was 3 Milliarden Euro hat er ja da in Summe an Fördergelder in den letzten 13 Jahren an den Sport und an den Fußball ausgeschüttet. Wenn ihr das, wie gesagt, mit Österreich vergleicht, wo der Fußball in den letzten 10 Jahren 100 Millionen bekommen hat, ja, also das dass man dann hellhörig wird, das ist ja auch mal klar, ne?
Klar, aber das klingt ja am Anfang so, als hätte er so nach dem Gießkannenprinzip sich das überlegt. Weil theoretisch, wenn Unternehmen, dann denkt man ja, okay, das passiert landesweit und dann machst du, keine Ahnung, steckst du das bei deinem Lieblingsverein, dieses Geld rein, also was weiß ich, Ferencvaros oder EU-Pest. Aber es klingt ja, also das in deinem Text klingt es ja schon nach einem größeren Plan. War der von Anfang an dieser Plan so, dass er das so umsetzen wollte, dass eben diese Akademien überall gebaut werden und Stadien überall gebaut werden oder eher den Ansatz, den ich jetzt am Anfang hatte, dass man eigentlich der lokale Sponsor dann sozusagen sein Lieblingsfußballverein favorisiert.
Ich glaube, es war am Anfang eher so, er hatte als Jugendlicher immer den Traum, selber Profi zu werden. Als klar wurde, dass das nichts wird, wollte er Trainer werden. Wie er Politiker geworden ist, ist klar geworden, dass sich das auch nicht mehr ausgeht. Und er wollte dann in irgendeiner anderen Form den ungarischen Fußball retten, der tatsächlich seit 1986 waren die bei keinem Großereignis bis 2016 dabei und die waren wirklich in Europa unter ferner Liefen, also die waren kein Gegner. Und die Intention 2010 war unter Garantie, dass es der ungarische Fußball als Ganzes wieder groß wird. Er hat aber, so wie ich das verstehe und so wie ich es lese, auch nicht von Anfang an gleich die Gießkanne ausgepackt, sondern er hat einmal eben seine Puskás-Akademie, die hat er 2007 gegründet, eben in seinem Heimatort, die hat er mal forciert und dann halt sukzessive seine, je mächtiger er geworden ist, eben natürlich auch im Laufe der Jahre eben seine Fidesz-Freunde und seine Oligarchen-Freunde wie den Lorenz Meseros, der immer wieder auftaucht, mittlerweile Bürgermeister im Feldschut und früher einfach ein normaler Installateur gewesen, heute der reichste Ungar, sukzessive in den Fußballvereinen in Ungarn installiert. Also es gibt mittlerweile in Ungarn in der ersten Liga 12 Vereine und 11 davon haben als Vorstandsvorsitzende oder Präsidenten oder Eigentümer Fidesz-Politiker. Nur eben Újpest eben, glaube ich, nicht, die gehören einem Belgier. Und also das ist sukzessive mehr geworden. Vom Anfang an wollte er es probieren, aber und hat gehofft, dass es funktioniert, so wie es jetzt funktioniert, aber ich glaube, der Plan war eher mal so Schritt für Schritt. Gießkanne kam dann eher später.
Gibt es da eigentlich von den Fans oder von den normalen Fußballanhängern im Stadion, gibt es da irgendwie mal Proteste oder irgendwie Kritik an diesem Vorgehen? Weil ich meine, wenn 11 von 12, da ist ja den Mauscheleien Tür und Tor geöffnet?
Ich sage mal so, ich glaube, dass das, was er vorgehabt hat mit vollen Stadien und so weiter, das ging mal ganz und gar nicht auf, weil die Auslastung auch der neuen Stadien ist überaus gering. Also es steht da in wirklich, sage ich jetzt einmal, in jedem Kuhdorf steht jetzt eine 10.000er Arena, um das jetzt Ganze mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und der Zuschauerschnitt ist bei 2.000 in der ersten Liga. Die Proteste gab es von der organisierten Fanszene von Ferencváros, aber nicht wegen den Eigentümerverhältnissen, sondern weil Orban eigentlich, und ich glaube, das war 2012, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein relativ strenges Reglement per Gesetz verabschieden hat lassen. Da ging es um Membership Scheme, das wir ja aus England schon kennen. Da ging es um Venenscanner beim Eingang, da ging es um CCTV-Cameras im Stadion, damit man genau weiß, welche Leute da im Stadion sind. Das hat natürlich den Ferencváros Ultras überhaupt nicht gepasst. Die sind einmal 3 Jahre nicht ins Stadion gegangen und Orban wurde beim Eröffnungsmatch gegen Chelsea, glaube ich, war das beim neuen Stadion, ist er ausgebuht worden. Also das, obwohl man eben eigentlich immer ein Nahverhältnis zu organisierten ungarischen Hooligan-Szene nachgesagt hat, aber eigentlich waren die Maßnahmen, die er gesetzt hat, eher nicht fanfreundlich. Mhm. Auch die Entstehung dieser sogenannten Carpathian Brigade, die dann mit dem Nationalteam unterwegs ist und die bekannt ist für ihren Rassismus und ihre rechtsnationalen Tendenzen, hätte eigentlich ein Auffangbecken sein sollen, eben damit Ferencváros, Újpest und MTK und wie sie alle heißen, eigentlich unter einem Banner dem Nationalteam folgen. Die wollten das halt nicht. Und deswegen, und eigentlich eben auch, damit sich eben keine Rechtsextremen mehr oder weniger in diesem Auffangbecken sammeln, sondern das tatsächlich eine organisierte Ultragruppierung ist. Und nachdem die Führenden aber gesagt haben, wir machen da nicht mit, sind erst recht natürlich die Nazis kommen und haben diese Plätze eingenommen.
Ich wollte gerade sagen, was hast du zu dieser Gruppe noch recherchieren können? Also das wirkt, also man sieht es ja nur außerhalb, wenn dann irgendwie ein Spiel im Fernsehen ist, siehst du halt diesen schwarzen Block und dann siehst du halt, was da an Symbolik am Start ist. Aber gibt es da Hintergründe zu? Also kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen zu dieser Gruppe?
Es ist relativ schwierig, weil es hat sich schon, die Gründung ist irgendwie sehr dubios. Also die Quellen, die ich da angezapft habe, besagen, dass sie tatsächlich gezielt gegründet worden ist, eben von, ich will jetzt nicht sagen von der Regierung, aber halt von oberen Stellen, um ein Sammelbecken zu sein. Wir haben irgendwie versucht, natürlich auch mit denen in Kontakt zu treten, aber ich sage ganz ehrlich, ich will jetzt nicht unbedingt, dass Menschen von der Carpathian Brigade meine Handynummer haben. Und im Endeffekt präsentieren sie sich so wie halt alle Nazi-Ultras von hier bis Russland. Also da sind sie von der Denke her und vom Auftreten nicht viel anders. Wo sie natürlich jetzt auch dem Orban ein bisschen in die Hände spielen, ist ihr, oder umgekehrt, wo der Orban ihnen ein bisschen in die Hände spielt, das ist seine Fantastereien von diesem Großungarn und nationale Einheit und nationaler Stolz und man muss stolz Ungar sein. Das gefällt denen natürlich. Also die tragen das auch nach außen. Und Orban umgekehrt, wenn sich die ungarischen Hooligans in England und Frankreich oder bei der Euro im eigenen Land daneben benehmen, reitet er zu ihrer Verteidigung aus. Also allein, dass er sagt, wie die Engländer in Budapest gespielt haben und die Carpathian Brigade zum Pfeifkonzert anstimmt, weil sich die Engländer niederknien vor der Hymne und er nachher sagt, na ja, man provoziert eben auch nicht seinen Gastgeber und wir knien nur vor Gott. Also die nutzen sich gegenseitig. Das ist mehr oder weniger eine Zweckehe.
Mhm. Ist in dieser Gruppe, sind da die großen Vereine drin, also die Fans der großen Vereine oder?
Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich so nicht. Ich glaube mittlerweile schon, aber wie gesagt, beschwören könnte ich es nicht, ehrlicherweise.
Okay.
Weil nachdem ich da relativ rasch auf Hindernisse gestoßen sind bei der Recherche, habe ich es dann eigentlich auch, wie gesagt, bleiben lassen. Weil, wie gesagt, ich will nicht die Hände von mir in der ungarischen Fanszene herumkursieren lassen.
Du hast, irgendwo in dem Text steht drinne, Orban nutzt Fußball als Softpower. Er soll ihm und seinem engsten Kreis helfen, die Macht abzusichern und vom Reich Großungarn zu träumen. Vielleicht der erste Satz, Orban nutzt Fußball als Softpower. Wie kann man sich das vorstellen? Und ist das so, also ist das das, was er sich da erhofft? Wirkt das?
Es wirkt schon. Ich versuche gerade, wie ich das am besten erkläre. Ich versuche es mit einer kleinen Geschichte. Als ich im Jahr 2000 das erste Mal in Ungarn war, wir waren am Balaton, am Plattensee und wir hatten ein Haus gemietet, ein paar junge Burschen. Und mussten jeden Tag vom Strand zu diesem Haus durch einen Park. Ganz normaler Park, grüne Wiese, fertig aus. Vor ein paar Jahren waren wir wieder dort und wir hatten das gleiche Haus und es ging den gleichen Weg und plötzlich steht in diesem Park ein irrsinnig großes Kriegerdenkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs. Und da habe ich dann zum Beispiel ein bisschen, wenn mich das Thema, wie gesagt, interessiert, ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, okay, diese ganzen Denkmäler, nicht nur für Erste Weltkriege, aber auch so für vergangene ungarische Heldentaten, nennen wir es mal so, haben exponentiell zugenommen, seit Orban an der Macht ist. Das heißt, er nutzt diesen, Ungarn war mal groß, Ungarn war mal stark, Ungarn war mal wer, auf dieser Ebene schon mal ganz massiv. Aber es ist natürlich das Einfachste, um diese sogenannte, wie gesagt, Softpower, Ungarn war mal groß, Ungarn war mal stark, die Gesellschaft soll wieder stolz auf Ungarn sein. Was ist das Einfachste, um da zu benutzen? Wir benutzen die goldene Elf aus den 50er Jahren, die ja irgendwie noch immer so das Nonplusultra des ungarischen Fußballs und darüber hinaus ist. Das fängt dann damit an, dass er eben zum Beispiel seine Akademie nach Puskás benennt. Alle großen Vereine mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, ihre Stadien nach ihren Spielern aus der goldenen Elf benannt haben. Und das Versprechen, einfach Ungarn wieder groß zu machen, und da nutzt er den Fußball. Und das Interessante für mich ist, dass es eigentlich der Erfolg eigentlich ausbleibt. Er ist aber so verkauft, als würde es funktionieren. Er hat nach der EM-Teilnahme 2016, hat er mehr oder weniger auf Facebook ja schon so groß getönt, na, ich habe sich ja gesagt, dass das funktioniert. Ein Jahr später hat Ungarn gegen Andorra verloren, gegen Luxemburg verloren und gegen die Färöerinseln unentschieden gespielt und ist in der Nations League mit Krachen, mit sagen wir klang das untergegangen und bei den Freundschaftsspielen einfach peinlich aufgetreten. Er verkauft es den Menschen aber trotzdem so, als würde es funktionieren. Was das Großungarn betrifft, ich muss jetzt die richtigen Worte finden, wir haben eine extrem große ungarische Minderheit in den umliegenden Nachbarländern Ungarn. Mhm. Die Minderheit ist zum Beispiel im Fall Rumäniens sogar fast untertrieben. Ich glaube, das sind 1,5 Millionen ethnische Ungarn. Die hat Ungarn alle verloren im Zuge dieses Vertrags von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist ein Trauma, das in der ungarischen Gesellschaft lustigerweise gerade erst jetzt nämlich zutage tritt. Das war in der Zwischenkriegszeit war es ohnehin verboten. Im Kommunismus hat man nicht darüber gesprochen. Nach der Wende hat man es einmal verdrängt. Man gesagt hat, nein, wir wollen uns eigentlich jetzt nicht an was Schlimmes erinnern, sondern sagen wir froh, dass dann die Kommunisten los sind. Und Orban nutzt das jetzt mehr oder weniger, also dieses Staatstrauma, um den Ungarn einzureden. Wir werden von allen unterdrückt. Keine Ahnung, seit 1000 Jahren wird Ungarn unterdrückt von den Kommunisten waren es früher und jetzt ist es die EU, die uns unterdrückt und wir müssen uns befreien. Es ist immer alles ein Freiheitskampf. Und so wie er eben seine Politik betreibt, das Politik ist ein Kampf, so hat er auch den Fußball verstanden. Er war zum Beispiel als Spieler ein extrem technisch limitierter, aber doch im Zweikampf sehr fähiger Spieler und hat immer davon gesprochen, er hat es in die vierte Liga Ungarns geschafft, nicht weil er so gut war, sondern einfach weil er das Herz dafür hatte. Und genauso argumentiert er auch bei seiner Politik. Er brennt für Ungarn, er hat eine Leidenschaft für Ungarn und deswegen ist er der richtige Mann, um Ungarn wieder groß zu machen. Und bei gewissen Wählerschichten, vor allem auf dem Land, kommt das schon an. Also wenn man sich auch die Wählerzahlen anschaut, Orban gewinnt nicht in den Städten, da verliert er. Orban gewinnt am Land. Und wenn man sich auch die ungarische Diaspora anschaut, also ich glaube, bei der letzten Wahl, jetzt heuer, waren es 95% der ungarischen Diaspora, die für Orban gestimmt haben, die halt ein Wahlrecht hatten. Also das funktioniert schon. Und eben den einfachsten Traum des großen, starken Ungarns aufleben zu lassen, ist einfach, ich hol die goldene Elf zurück. Noch glaubt man es ihm, wie lang, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das die Frage halbwegs beantwortet hat. Wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen in einen Wirbel reingeredet. Aber
für mich ist ja das Spannende daran, eigentlich gibt es ja, theoretisch kann es ja heute gar keine Ungarn mehr geben, die diese Trennung damals alle miterlebt haben, zu diesen ganzen Exil-Ungarn, wenn man so möchte. Deshalb wundert mich, dass das überhaupt so ein großes Thema ist. Du hast jetzt das Beispiel Rumänien genannt. Das gibt ja auch Kroatien und noch ein paar andere Länder, glaube ich, die da rundrum liegen, wo er das genauso handhabt. Gab es von deren Seite aus überhaupt den Wunsch danach oder ist das einfach Orbans Fantasie überlassen gewesen, dass er dann damit angefangen hat?
Also ich glaube, ja, die nutzen das halt jetzt, ne? Also es gibt ja die Geschichte von einem Bürgermeister in Kormano in der Slowakei, der eine Stadt, in der offenbar Orban auch zu Kleinkinderzeiten öfters dort war. Die haben Orban war da zu Besuch und hat den, und die haben auch eine relativ große ungarische Minderheit. Und der Orban hat den Bürgermeister mehr oder weniger gefragt, ne, wie kann ich dir was Gutes tun? Und der Bürgermeister hat gesagt, wir haben eigentlich eine Landwirtschaftsschule, eine relativ große. Und wir sind ein Gebiet, das stark von der Landwirtschaft abhängig ist. Ich bräuchte finanzielle Mittel, um diese Schule wieder aufzubauen. Ne? Und Orban hat gesagt, okay, du kriegst eine Fußballakademie. Und jetzt steht halt in Romano eine Fußballakademie, die kein Mensch braucht. Aber der Bürgermeister gesagt hat, naja, entschuldige, ich habe so und so viele Millionen Forint oder Euro bekommen. Einen geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Also natürlich nehme ich das. Ne? Also so die Frage, ob die das dort wollen, ich zu einem gewissen Grad glaube ich schon, weil zum einen ist einfach verdammt viel Geld ist, was Orban da in diese Regionen schickt. Also das in Rumänien, glaube ich, sind es alleine 6 Millionen Euro gewesen. Die Fußballakademie, die er in Serbien aufgebaut hat, ist angeblich die beste im ganzen Land. Das funktioniert schon. Und bei den, also zum Beispiel Stichwort Serbien, da habe ich eben auch bei meiner Wahlberichterstattung 2018 war ich an der serbischen Grenze und habe mich dort einmal so umgehört, weil es da auch um die Staatsbürgerschaften und diese ungarischen Staatsbürgerschaften ging, die Orban ja damals irgendwie inflationär verteilt hat, um Wählerstimmen zu akquirieren. Und die dann einmal so gefragt hat, jetzt mal nicht böse, warum wollt ihr eigentlich eine ungarische Staatsbürgerschaft? Also, und das Einzige, die Antwort war ganz klar, naja, wir können so in die EU. Also denen ist dann egal, ob sie den Orban wählen und ob der Orban dann in Ungarn weiter an der Macht ist. Aber solange sie persönlich einen Vorteil davon haben, ja, natürlich, die nehmen das. Das hat jetzt aber eigentlich jetzt weniger was mit der Nationalität zu tun. Das ist halt so, ja, hey, da ist jemand, der schenkt mir Millionen dafür, dass ich einmal ein Kreuzerl bei ihm mache, aber dafür geht's mir gut. Ja, relativ billiger Weg, glücklich zu werden, wenn ich das so sagen kann.
Das heißt, das ist noch, also wenn man das so liest, dann denkt man sich ja so in seiner naiven Vorstellung, okay, der Typ geht dahin, gibt in Rumänien dieser ungarischen Minderheit ordentlich Geld, jetzt sind das halt Ungarn, die kriegen ihre Staatsbürgerschaft, keine Ahnung, woran man das festmacht. Ich meine, das ist ja alles Jahrzehnte und Aberjahrzehnte her. Da wird ja zwischendurch auch mal geheiratet und sich anderweitig umgeschaut. Also es werden ja jetzt nicht nur reine Ungarn da am Start sein. Aber man hat, also dann denkt man sich ja, er würde da wahrscheinlich gerne mit ein bisschen Patriotismus für Unruhe sorgen in den jeweiligen Ländern. Ist die so, ist das eine Unterstellung?
Nein, das wird gerade auf den am Balkan und gerade in Rumänien sieht man das schon mit ganz massiv viel Skepsis. Also in den rumänischen Tageszeitungen waren diese Auftritte, die Orban da in diesen Akademien und in den Schulen hinlegt. Also es gibt da jedes Jahr so ein mehr oder weniger, ich nenne es jetzt einmal so ein Jugendferienlager von Ungarn in diesen ungarischstämmigen Gebieten in Rumänien. Und Orban ist da aufgetreten und hat irgendwie das ja alle Ungarn der Welt unter der ungarischen Flagge vereinen und alle Ungarn auf der ganzen Welt gehören ins Mutterland Ungarn, egal wo ihr seid. Also fast ein bisschen so wie Putin das mit den Russen gemacht hat. Und das hat medial in Rumänien schon für extremes Aufsehen gesorgt. Das war es aber dann auch vorerst einmal. Weil Orban geht auch nicht weiter. Orban ist ja nicht dumm. Der sagt halt dann mehr oder weniger so, ja, okay, ihr könnt das jetzt interpretieren, wie ihr wollt, aber hey, ich habe da halt meine ungarischen Kinder und meine Mitbürger begrüßt und also könnt ihr mir ja jetzt irgendwie nicht negativ auslegen. Ne? Genauso wie er ja auch mit seinem Groß-Ungarn-Schal da bei dem Ländermatch vor einigen Wochen da provoziert hat und nachher dann gesagt hat, ja, ihr setzt da wieder nur dieses Groß-Ungarn, ihr setzt da den Nationalismus, ich wollte einfach nur zeigen, dass ich für alle Ungarn in diesen Regionen da bin. Das hat und das nichts irgendwie damit zu tun hat, dass er Grenzen verschieben will. Also er laviert sich da natürlich dann schon diplomatisch wieder raus, aber für Aufsehen sorgt das auf alle Fälle. Und wenn er das am Balkan macht, ohnehin mit ethnischen Minderheiten fragiles Konstrukt, ist man da grundsätzlich einmal vorsichtig. Also ich glaube jetzt, dass er am Balkan den Einfluss Ich glaube auch nicht, dass er will jetzt da nicht am Balkan für Unruhe sorgen. Das will ich ihm gar nicht irgendwie nahelegen. Für ihn geht es tatsächlich darum, dass er sich Wählerstimmen auch in der Diaspora holt, die ihn halt einfach noch die nächsten 10 Jahre an der Macht halten. Und wenn das funktioniert, dass er dort Akademien eröffnet und jungen ethnischen Ungarn dort eine Chance gibt, nach vorne zu kommen, ja, dann werden die ihn halt nachher wählen. Also das wird sein, aber gern gesehen wird es vor Ort nicht, das ist klar.
Ich wollte gerade sagen, wie sind da so deine, also was hast du da bei der Recherche herausgefunden? Ich könnte mir schon vorstellen, gerade so in Rumänien, wenn dann irgendwie der große Onkel aus dem Nachbarland kommt mit den vielen Millionen, dort eine feine Akademie, ein schönes Stadion hinstellt und da den lokalen Fußball unter Ungarn pusht, dass der gemeine Rumäne dann im Stadion dann durchaus ein bisschen, ja, den Hass anschiebt sozusagen.
Ja, das ist in Rumänien jetzt noch nicht so schlimm, dass tatsächlich ja nur unter Anführungszeichen Akademien sind. Also er hat jetzt ja kein Red Bull Salzburg in Rumänien aufgemacht.
Aber darf da jeder mitmachen in der Akademie? Also dürfen da auch rumänische Kinder hin, oder?
Das schon. Also so alles aus der Region.
Okay.
Also es ist ja, er hat ja in Rumänien und in der Ukraine hat er nur Akademien eröffnet. Nein, Entschuldige, in Serbien auch. In Serbien hat er nur Akademien eröffnet. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Blick nach Kroatien oder in die Slowakei wirft, das ist da schon was anderes. Also der NK Osijek, der von einem Freund von Orban mehr oder weniger da jetzt übernommen, gekauft worden ist, ein relativ, sage ich jetzt einmal, biederer kroatischer Mittelständler im Regelfall, immer mit einer relativ großen Fanbasis. Ich glaube, das ist die drittstärkste nach Hajduk und Dinamo. Die sind jetzt auf einmal irgendwie, glaube ich, Vizemeister worden letztes Jahr, dank der Millionen, die da über diesen Mittelsmann von Orban in den Verein geflossen sind. Ne? Mhm. Oder Dunajská Streda zum Beispiel in der Slowakei, die halt tatsächlich sich auf ihre ungarischen Wurzeln berufen und auch die ungarische Hymne vom Spiel singen und wo es auch zu Zwischenfällen mit den Fans von Slovan kommt. Also, weil die halt dann natürlich die ungarische Fahne im Fanblock verbrennen und dann stimmen die einen dorthin und die anderen dorthin und dann gibt's Radau und dann marschiert die slowakische Polizei in den ungarischen Fanblock rein und dann regt sich der Orban wieder auf, dass die Slowaken so gemeinsam ungarischen Minderheit in der Slowakei sind. Also, wir drehen uns dann alle ein bisschen im Kreis, ne?
Mhm.
Also die Reaktion gibt's schon, aber wie gesagt, es ist noch zu früh, dass, also in den Beispiel Rumänien noch einmal, es ist noch zu früh, dass man da sagt, dass das einen massiven, jetzt sportlich relevanten Einfluss auf die Liga zum Beispiel hätte. Den hat es dort noch nicht. Also soweit sind die Vereine dort noch nicht, dass sie sagen, sie könnten jetzt gegen also Steaua Bukarest oder ich glaube, die hassen mittlerweile anders, tatsächlich in seiner Konkurrenz treten. Das sind jetzt momentan nur Akademien und ja, mal schauen, was dann später daraus wird.
Wir haben die Fidesz hast du sie genannt, Fidesz-Parteimitglieder. Wie wirkt sich das aus? Also was muss man tun, damit man da in Orbans Gunsten kommt und da einen schönen Job abgreifen darf im Fußballverband oder eben in irgendeinem Club?
Das ist recht lustig. Also relativ viele der Fidesz-Parteigründer hat Orban tatsächlich beim Fußball kennengelernt. Und zwar ist das, also in Ungarn haben sie es genannt, 5 gegen 5. Das war zu Uni-Zeiten vom Orban, haben sich die einfach halt auf irgendwelche Wiesen getroffen und haben gegeneinander gespielt. Und die meisten aus dieser Fünferpartie vom Orban waren spätere Parteigänger und Mitgründer. Und interessanterweise später dann auch teilweise die Gegner, die gegen Orban gekickt haben bei diesen Wiesenkickerl. Man ist halt in Verbindung geblieben über den Fußball und sind so halt in seine Gunst getreten. Und am einfachsten ist es eben, wie wir auch am Anfang gesagt haben, über dieses Steuersystem, gibst du ihm Geld, ist er dein bester Freund. Also, und gibst du ihm Geld, wird auch dafür sorgen, dass dein Geld nicht weniger wird, wie man auch dem Herrn Meseros zum Beispiel sieht, der, wie gesagt, vom einfachen Installateur plötzlich zum reichsten Ungarn aufgestiegen ist. Und es gibt eben die Geschichte, dass Orban ja am Wochenende zu seinem Heimatverein in die Puskás Akadémia fährt und im VIP-Bereich wird Politik gemacht. Und dann die Journalisten dort oft analysieren, na, wer sitzt jetzt eigentlich jetzt gerade neben Orban und wer sitzt weiter weg von Orban. Das heißt, wer ist gerade in seiner Gunst und wer ist gerade ein bisschen in der Gunst gesunken. Dort werden dann auch die großen Deals gemacht. Und wie Paul Lendwey das in seinem Buch über Orban geschrieben hat, also gerade wenn es dann zum Beispiel um die Verteilung von EU-Fördergeldern auf diverse Wirtschaftszweige geht, kann man sich in 80-90% der Fällen sicher sein, dass das korrupt abläuft.
Okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal die Puskás Akademie erwähnt. Du hast in deinem Text oder in dem Schwerpunkt im Ballesterer hast du auch mit dem Kulturwissenschaftler Peter Fodor gesprochen. Und du hast ihn gefragt, wie sich die aktuelle Erinnerungskultur von jener im kommunistischen Ungarn ja unterscheidet. Und gerade bei Puskás würde ich ja sagen, genau da unterscheidet sie sich. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären?
wo fange ich da an? Wenn man sich die kommunistische Erinnerungskultur anschaut, dann haben die, sagen wir so, sie waren ein bisschen botscherter als der Orban jetzt. Sie haben zwar auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs Ungarn ein Stadion gebaut, das Neff-Stadion, das haben die Kommunisten gebaut. Sie haben den ungarischen Fußballern allerlei Annehmlichkeiten ermöglicht, auch wenn es natürlich kein Profitum gegeben hat. Es war alles recht gut und recht schön und erfolgreich, solange halt die Ungarn nicht verloren haben. Blöd ist halt dann, dass sie, glaube ich, von den 60 Spielen in Folge, die sie umgeschlagen waren, genau das WM-Finale verlieren mussten. Und eben durch diese ganzen Maßnahmen, die das kommunistische Regime getroffen hat, das goldene Elf in der Heimat relativ gleichgesetzt worden ist mit der kommunistischen Führung. Das heißt, der Verlust des WM-Finales fiel auf die Kommunisten zurück. Mhm. Relativ bald darauf wurde eben die goldene Elf als zum Tabuthema erklärt. Das hat sich dann aber relativ bald wieder gewandelt, und zwar Anfang ist 1956 dazwischen gekommen, der Ungarnaufstand, wo natürlich auch viele, viele, viele Spieler der goldenen Elf geflüchtet sind, eben Puskás selber, aber Ungarn dann irgendwie so 10, 15 Jahre später draufgekommen ist, eben im Zuge einer Westöffnung, oder Westöffnung ist vielleicht etwas übertrieben, aber indem sie draufkommen und sagen, ja, okay, wir brauchen doch ein bisschen Kohle vom Westen und wir sollten vielleicht ein bisschen für Entspannung sorgen, dann eben angefangen hat, zum Beispiel den Puskás wieder zu begnadigen, den man bis dorthin eigentlich totgeschwiegen hat. Und er kam dann, glaube ich, 1981 wieder mal zu einem Spiel nach Budapest und ist da von allen groß gefeiert und gejubelt worden. Das hat halt das Regime dann relativ billig, sage ich jetzt einfach einmal, wieder versucht, gerade zu rücken. Vergessen haben es die Leute aber trotzdem nicht. Beim Orban er erinnert sich nur an Sieger. Deswegen wird eben interessanterweise nur eben auf diese goldene Elf Bezug genommen. Mhm. Zum Beispiel auf einen Florian Albert, der wird bei Ferenc Varos relativ groß hochgehalten. Ne? Das ist der einzige Ungar, der jemals den Ballon d'Or gewonnen hat.
Vielleicht kannst du die Zeit noch einordnen, weil ich glaube, die wenigsten HörerInnen werden den Namen
kennen. Ich war 1964, glaube ich, hat er den Ballon d'Or gewonnen, wenn ich mich nicht alles täusche. Der ist mit Ungarn bei der WM 62 in dem Viertelfinale raus. Er ist, glaube ich, Torschützenkönig mit 4 Toren geworden bei der WM mit ein paar anderen und hat den ist Weltfußballer geworden. Und ist heute zum Beispiel in der Erinnerungskultur fast nicht vorhanden. Also abgesehen natürlich jetzt von Ferenc Varos, dem Verein, wo er Zeit seines Lebens gespielt hat. Das Gleiche ist dann eigentlich auch zum Beispiel, wenn man sich einen Lajos Stettari anschaut, der eben in den 80er Jahren die prägende ungarische Figur war, der aber das Pech hatte, dass er bei der letzten Teilnahme an einem Großereignis der Ungarn 1986, als die Ungarn eigentlich relativ gute Mannschaft hatten und als mit Favorit ist übertrieben, aber zumindest Gruppenphase überstehen, gehandelt worden sein und haben halt dann gleich das erste Match gegen die Sowjetunion 6-0 verloren und das hat man halt dann auch ein bisschen übel genommen. Den findet man in der Erinnerungskultur auch nicht so wirklich. Interessant ist aber dennoch, dass Orban von sich selber sagt, oder wenn man Orban nach seinen Idolen fragt, er trotzdem Fußballer aus der Zeit nimmt, in der er aufgewachsen ist, eben die 70er, 80er Jahre. Ne? Und das sind jetzt keine großen Namen, ich muss euch gestehen, ich habe sie gerade nicht präsent, aber das sind so ganz, ganz ordinäre Spieler, die halt bei Videoton Tschechisch Fehava gespielt haben und die aber Orban zwar geprägt haben und der aber eben durch diese Erfolglosigkeit dieser ungarischen Mannschaft in den 80er Jahren massiv geprägt worden ist und eben sich deswegen später dann als den großen Retter des ungarischen Fußballs inszenieren will. Und für diese Inszenierung eben sich dann die Stadien hinbaut und sich mehr oder weniger selber die Denkmäler baut und irgendwann einmal sich den eigenen Mythos schaffen will, dass er nach der goldenen Elf der größte Held des ungarischen Fußballs ist, weil er ihn gerettet hat, indem er viel Geld reingebuttert hat und gehofft hat, dass sie wieder an vielen Großereignissen teilnehmen. Aber das wird dann die Zukunft weisen, ob das so aufgeht, wie er sich das vorstellt.
Hast du dir die Puskás Arena angeschaut selbst?
Ich bin nur vorbeigefahren. Drinnen war ich nicht.
Hast nicht den Tunnel gesucht?
Nein, den Tunnel habe ich nicht gesucht, aber ich habe die Geschichte sehr lustig gefunden. Ja, das ist das. Da ähnelt er halt dann doch wieder ein bisschen den kommunistischen Apparatschicks, von der er sich so gern distanziert. Also so mit dem einfachen Volk haben wir es dann doch nicht. Ne? Ja.
Vielleicht kannst du es kurz erklären für die HörerInnen, die...
Ja, Entschuldigung. Also es hat im alten Neff-Stadion hat es für die kommunistischen Parteiführer für die Partei Bonzen hat seinen eigenen Tunnel unterm Stadion gegeben, sodass die nicht nach Spielende oder vor Spielbeginn, je nachdem, am einfachen Volk vorbei ins Stadion gehen mussten, einfach durch einen ganz normalen Eingang, sondern einfach durch einen unterirdischen Tunnel. Und sie haben ja die Puskás Arena dann auf dem Gelände des Neptstadions hingebaut und der Tunnel war aber eigentlich nicht mehr da. Und Orban ist dann irgendwann mal draufgekommen, dass sein VIP-Bereich, durch den er aus- und eingeht, direkt irgendwie an der Fankurve vorbeigeht oder relativ nah am gemeinen Fußballfan vorbeigeht, wenn er das Stadion verlässt, dann gesagt hat, was soll das? Ich will diesen Tunnel wieder haben. Ne? Und jetzt mussten sie halt alles wieder aufgraben und das hat natürlich auch wieder verdammt viel Geld gekostet.
Wir haben gelernt, sie haben viele Akademien gebaut, sie haben viele neue Stadien gebaut. Klingt so erstmal nach sehr vernünftigem Konzept, weil lieber das Geld in Steine als in Beine investiert, wenn man denn keine guten Beine hat sozusagen. Aber wie sieht das aktuell aus? Also ja, hat man da nie, also ist da kein großes Geld in den klassischen ungarischen Fußball gepumpt worden, dass man Spielern irgendwie die Megagehälter bezahlt oder irgendwie sonst wie Förderung vornimmt?
Die ungarischen Fußballer verdienen schon noch jetzt natürlich im Vergleich deutlich mehr als der gemeine Lehrer oder was auch immer, was für ein Arbeiter. Sie haben aber, und da haben wir das Problem, das ich vorher skizziert habe, dadurch, dass man eigentlich nie transparent gesehen hat, wohin diese Gelder verschwinden, hat man auch nicht wirklich nachvollziehen können, wie der Output sein wird. Ne? Wir haben zwar, also ich glaube, ich habe das im Text danach so geschrieben, dass es gibt aus der Puskás Akademie selber zum Beispiel, gibt es genau zwei namhafte Spieler, die in diesen 15 Jahren, seitdem es sie gibt, rausgekommen sind. Das ist der Laszlo Kleinheisler und der Roland Schalay. Und das bei den wirklich vielen 100 Millionen, die da reingeflossen sind, ist das ein relativ teurer Output. Und alles andere ist irgendwie so versandet, was natürlich dem Verdacht nahe liegt, dass das Geld anderweitig verschwunden ist. Also die haben zwar wahrscheinlich schon die besten Trainingsmöglichkeiten und die haben wahrscheinlich auch alles, was sie wollen. Ob das Geld aber tatsächlich überall dort gelandet ist, wo es hin hätte sollen, darf naturgemäß in Ungarn bezweifelt werden. Mhm. Weil wir nämlich ja auch über Protest und so weiter gesprochen haben. Also was für mich noch immer für ein bisschen Verwunderung sorgt, wenn ich mir gerade die Zahlen in der Corona-Pandemie anschaue, dass da dreimal so viel Geld in die Sportförderung geflossen ist wie in die Gesundheitsversorgung und seit 15 Jahren darüber moniert wird, dass das Geld in der Bildung fehlt und der Fußball halt 1 Million nach der anderen bekommt. Also dass da also da wirkt offenbar diese Softpower-Fußball so dermaßen stark, dass sich darüber noch nicht wirklich jemand aufgeregt hat. Und gerade bei Corona muss man ja lustigerweise dazu sagen, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, wenn wir dann zu Euro 2021 kommen, wo Budapest ja das einzige Stadion war, das 100% Auslastung versprochen hat, die auch dann eingehalten hat während der Pandemie. Und wenn man sich dann, also das hat es dann jetzt im Nachhinein, hat es dann so eine Art, also bei uns würde man sagen, Rechnungshofbericht geben, der gezeigt hat, wie panisch Orban versucht hat, im Vorfeld der Euro so viel Impfstoff wie möglich nach Ungarn zu transferieren. Also der ist quasi überall, jeden Impfstoff, den er in die Finger bekommen hat, egal ob es jetzt der chinesische, der britische oder der amerikanische oder was auch immer es war, hat er gekauft, um wirklich absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Das heißt, solche Ereignisse wie dieses Endspiel sind dann für ihn schon besonders wichtig?
Er sagte von sich selber, glaube ich, dass seine erste Auslandsreise als amtierender Regierungschef 1998 war zur Fußball-WM nach Frankreich und behauptet auch seitdem bei jedem Champions League und WM-Finale gewesen zu sein. Das ist, ja, das ist ihm absolut, absolut wichtig. Und man, da stellt sich halt die Frage, aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt noch ein bisschen am Anfang meiner Recherchen, weil der Liga-Präsident, der Ungarische, der Csanay, ist ja auch UEFA-Vizepräsident und ob da nicht im Hintergrund ein Deal abläuft, dass der Ungar ist jetzt besonders freundlich zur UEFA und zu allen Verbänden und ja, natürlich bekommt sie Stadien mit voller Auslastung für die Euro und ja, natürlich bekommt sie, wenn ihr uns das Europacup-Finale gibt, bekommt sie dies und jenes und natürlich diese Förderung und so. Also da hat sehr viel, nicht nur nette Worte zwischen der UEFA und dem ungarischen Fußballverband gegeben, dass das Finale in Budapest stattfinden kann. Und ich habe tatsächlich einen ungarischen Journalisten gefragt. Es war mehr so eine Frage im zwingend ernst gemeint, aber wie gesagt, weiß nicht, arbeitet Orban mehr oder weniger an seiner Karriere nach der Politik, will er UEFA-Präsident, will er FIFA-Präsident werden. Er hat zwar recht gelacht und hat gesagt, naja, nein, ich glaube, der will wirklich Langzeit, eher Langzeitdiktator für Ungarn bleiben. Aber ja, wer weiß.
Naja, ja, wer weiß. Wollen wir lieber nicht unken, wer weiß, was uns dann nachher einholt.
Aber ich kann mir so vorstellen, dass er er hat das auch bei anderen Verbänden gemacht, also Eishockey und Fechten vor allem und auch Wasserball, was in Ungarn irrsinnig populär ist. Mhm. Da haben sie sich für große Ereignisse beworben, auch für Olympia 2024 in Budapest, da haben sie sich beworben und jetzt, nachdem sie draufgekommen sind, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, es geht ihnen das Geld aus, haben sie in vielen Fällen wieder zurückgezogen. Also der Versuch ist schon da und ich kann mir schon vorstellen, dass Orban einen seiner Getreuen gerne irgendwo in führenden UEFA-Gremien, wenn ich ganz oben sitzen haben will. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. Hm.
Du hast EU-Gelder vorhin schon angesprochen. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie viel Geld da wahrscheinlich reingesteckt wurde in den Fußball?
Von der EU? Also wie viele EU-Gelder verschwunden sind? Na. Also das, wie gesagt, nachdem das alles so intransparent ist und wir nicht wirklich wissen, wohin welche Gelder verschwinden. Ich sag, wir waren vorher schon bei dem Orban-Freund Lorenz Meseros, der mehr oder weniger jeden großen Bauauftrag, der EU gefördert ist, in Ungarn bekommt. Oder auch zum Beispiel jetzt den Ausbau des Atomreaktor Pax bekommen hat. Wir wissen nicht, wie viel Geld dann tatsächlich ob das Geld tatsächlich dort landet, wofür es geplant ist. Und also ich mag es mir nicht ausmalen, wie viel da verschwunden ist. Aber nachdem es die Korruptionsbehörde, die Europäische, die Olaf schon bei den 2 Millionen für diesen Zug relativ schwierig gehabt hat, dass sie da tatsächlich was nachweist. Und da reden wir, glaube ich, von mehr wie 2 Millionen in Summe, wird's schwierig, da grundsätzlich einen tatsächlichen Hard Fact zu präsentieren. Noch dazu war, glaube ich, Orban ein anderes Beispiel, aber das ist die Stadieneröffnung eben von der Puskás Akademie, wo die Kampfflugzeuge über dem Stadion aufsteigen hat lassen und die Information drüber geflogen sind und die Opposition dann parlamentarische Anfrage gestellt hat und gesagt hat, sagt mal, wir hatten das eigentlich bezahlt, weil der Luftraum über Budapest ist eigentlich sehr restriktiv und man kann da nicht so einfach Kampfflugzeuge aufsteigen lassen und über irgendwelche Stadien drüber fliegen. Und die das zuerst dann abgetan haben es waren eigentlich irgendwie nur so Flugübungen und so und nachdem das irgendwie natürlich keiner geglaubt hat, ist das jetzt einfach zum Staatsgeheimnis erklärt worden und ist bis 2044 unter Verschluss. Und ähnlich läuft es ja auch bei den vorher angesprochenen Steuergeschichten. Also es gibt diesen Beschluss vom obersten Gericht, dass eigentlich all diese Finanzierungen transparent gemacht werden sollen oder eigentlich schon längst transparent sein oder eigentlich schon öffentlich sein sollten. Es ist bis heute nicht passiert und Orban hat einfach die Politik so dermaßen im Griff, dass er genug Winkelzüge auch verfassungstechnisch finden wird, dass er das so lange wie möglich rauszögert oder gänzlich verhindert. Also in der kurzen Zeit, aber wie viel Geld da tatsächlich aus Brüssel verschwunden ist, kann man nur erahnen.
Vor diesem Kompagnon von Herrn Orban habe ich ja allerhöchsten Respekt, so als einfacher Elektriker oder was er da war, mal kurz so ein paar Riesenfirmen aus dem Boden stampfen und da die Millionenaufträge realisieren, das ist schon Hut ab.
Ja, es zahlt sich aus, Orbans Freund zu sein. Hat er sogar selber gesagt, als man ihn einmal gefragt hat, was das Geheimnis seines Erfolgs ist, hat irgendwie Glück, Fleiß und Viktor Orban gesagt. Also das ist mehr oder weniger ein offenes Eingeständnis, dass man, wem man seinen Reichtum verdankt.
Immerhin, ehrliche Haut. Diese Akademie.
Er wusste, dass ihm nichts passieren kann. Wie bitte? Er wusste, dass ihm nichts passieren kann.
Ja, so gesehen stimmt. Und diese Akademien, die da gebaut worden sind, woran hängt es, dass da noch nicht der sportliche Erfolg bei rumgekommen ist? Also ist die Trainerausbildung hinten dran? Ist da zu wenig Konzept, was sowas angeht? Also was überhaupt zu diesem Fußball angeht? Wir sprechen ja auch, und du bist ja auch, was den historischen Fußball angeht, ganz profund. Eigentlich gibt es ja dieses schöne Wort des Donaufußballs, hatten wir in einer letzten Folge zum Metroba-Pokal. Und ja, genau. Warum ist der, ja, also gibt es da irgendwie so Konzepte, Ideen im ungarischen Fußball, dass man da irgendwie wieder sich irgendwie was überlegt und entsprechend mal in Trainerausbildung investiert, um dann auch die entsprechenden Spieler zu generieren?
Nein, das glaube ich leider nicht. Das Problem, dass wir bei den Akademien sehen, dass Orban zwar ein Fußballfanatiker ist und sicher, ich bestreite gar nicht, dass er das Beste für den ungarischen Fußball will, aber einfach glaubt, dass alles mit Geld zu bewerkstelligen ist. Er sieht zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, es kommen aus der Puskás Akademie nur 2 Spieler in 15 Jahren raus. Was ist seine Reaktion? Er buttert noch viel mehr Geld rein. Ohne zu wissen, ohne zu wissen, was mit dem Geld mehr oder weniger dann tatsächlich passiert. Es gibt viele, viele, sage ich jetzt einmal, Gerüchte, und es gibt viele tatsächliche Trainer, die gesagt haben, dass sie über kurz oder lang dort einfach nicht weiter trainieren konnten, weil es wirklich eine mehr oder weniger eine Konzeptlosigkeit dort vorherrscht. Das ist einfach, das schaut gut aus, das ist wunderbar aufgezogen, sie haben alle Materialien, aber eigentlich hat da keiner eine Ahnung, was er tut. Ich meine, der Leiter von dieser Akademie ist auch der Herr Meserosch, und jetzt kann man nicht unbedingt behaupten, dass der ein großer Fußballkenner ist, ne? Oder die Inhaber, Leiter ist, glaube ich, übertrieben, Inhaber ist er. Mhm. Also da fehlt's sicher an der Trainerausbildung, und da fehlt's auch am langfristigen Konzept. Das sieht man auch, wenn man zum Beispiel im Beispiel Ferencvaros, die jetzt irgendwie, glaube ich, heuer in der Champions League das erste Mal seit Schieß mich tot wieder teilgenommen haben in der Gruppenphase, da spielt fast kein Ungar. Das sind, glaube ich, das in der Startelf, glaube ich, waren 1 oder 2 Ungarn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das spricht auch für den schnellen Erfolg, den Orban trotzdem haben will, weil er ihn halt auch versprochen hat, ne? Und deswegen auch 2016 gesagt hat, ich habe sicher gesagt, dass das funktioniert. Und deswegen jetzt die Lösung für ihn dann immer nur Geld ist. Und was macht natürlich ein Verein wie Ferencváros, wenn der Erfolg sich nicht einstellt, na, dann kaufe ich halt wieder 2 Legionäre, die es halbwegs irgendwie rüberbiegen. Das ist ein bisschen, ja, zukunftsträchtig ist es nicht. Und ich, wie gesagt, bestreite nicht, oder ich mag dem Orban nicht abstreiten, dass er das gern hätte und dass er wirklich dafür brennt. Viel Ahnung, wie es geht, hat er nicht.
Okay. Kannst du diesen Viktor Orban mal ein bisschen genauer erklären? Also gerade seine Fußballleidenschaft, die ist ja schon, also es kommt ja in deinem Text auch immer wieder durch, das ist schon ein bisschen Wahnsinn, was der da veranstaltet in Sachen Fußball.
Ja, vor allem, es ist für einen, ich sage jetzt einmal, das ist immerhin einer der mächtigsten Politiker Osteuropas wahrscheinlich Europas, sage ich jetzt einmal. Wenn man 13 Jahre an der Macht ist, dann hat man schon ein gewisses Standing. Und Ungarn ist jetzt, wie gesagt, nicht irgendwer. Das sieht man allein zum Beispiel daran, dass es ewig gedauert hat, bis sich die Europäische Volkspartei dazu durchgerungen hat, dass sie ihn aus ihrer Fraktion ausschließen wollen. Er ist ihm dann entgegengekommen, indem er gesagt hat, okay, ich ziehe alle meine Fidesz-Abgeordneten von der EVP ab. Die Erklärung ist relativ einfach, warum das so lange gedauert hat. Die Fidesz-Fraktion innerhalb der EVP ist halt verdammt groß. Und wodurch die EVP natürlich dann im EU-Parlament relativ mächtig ist. Und wenn denen aber jetzt einmal die Fidesz-Abgeordneten fehlen, dann sind sie plötzlich nicht mehr die größte Fraktion im EU-Parlament, sondern sind es plötzlich die Sozialdemokraten. Und wenn dann auch noch der Orban auf die Idee kommt, dass er mit den Rechtsnationalen eine Fraktion bildet, dann sind sie überhaupt nicht mehr Dritter. Also das allein zeigt schon, wie mächtig der innerhalb der EU ist. Aber ich schweife gerade ab, merke ich.
Ist trotzdem interessant.
Was seine fußballerische Vergangenheit betrifft, es gibt auch diese schöne Geschichte von, also wie gesagt, das sind immer alles Geschichten, die er erzählt hat. Wahrheitsgehalt ist da immer so ein bisschen, ja, mag schon stimmen, aber schauen wir mal, dass er 1982 während der WM, während das legendäre Halbfinale, nicht Halbfinale, doch Brasilien gegen Italien, dieses Jahrhundertspiel stattgefunden hat. Er hatte seinen Militärdienst abgeleistet und hat sich heimlich davon geschlichen, um sich dieses Spiel anzusehen, ist erwischt worden und ist zu 3 Tagen Arrest verurteilt worden. Und diese Geschichten ziehen sich halt mehr oder weniger durch seine gesamte Biografie. Ich habe es vorher schon erwähnt, den Clinton-Anruf, während er am Fußballplatz steht, oder dass er irgendwelche Kabinettssitzungen verschiebt, weil er mit seiner Mannschaft auf ein Freundschaftsspiel nach Kroatien muss. Also das... Er versteht halt, oder er hat das so erzählt, dass seine fußballerische Schule mehr oder weniger vom Großvater kam und er immer von ihm mitbekommen hat, dass das Leben ist ein Kampf, Fußball ist ein Kampf, Politik ist ein Kampf. Und genau so So hat er Fußball gespielt, wie eben auch seine ehemaligen oder auch seine Kollegen berichten, dass er eigentlich relativ hart war und verlieren ohnehin nicht konnte. Und er lebt halt auch seine Politik. Also für ihn ist alles ein Kampf. Das merkt man auch im Umgang mit seinen politischen Widersachern, dass das Unverhohlene im Wahlkampf sind, das Unverhohlene Drohungen, die er im letzten Wahlkampf 2018 gegenüber seinen Widersachern ausgesprochen hat. Das hat man heuer, also nicht heuer, bei der letzten Wahl 2022, hat man es wieder gemerkt, dass sein direkter Konkurrent, der Bürgermeister von Hodmešovážahe, immensen Drohungen ausgesetzt war. Und jetzt zum Beispiel, der hat mich vor kurzem angerufen, interessanterweise, und mir mitgeteilt, dass seine Stadt jetzt komplett von den Förderungen von Budapest abgeschnitten worden ist und er kein Geld für irgendwas bekommt. Und so sieht die Rache von, er ist ein extrem rachsüchtiger Mensch, Viktor Orbán. Und so sieht er Fußball, so sieht er die Politik, so sieht er das Leben. Es ist alles ein Kampf. Und er als Ungar muss sich ohnehin doppelt beweisen, weil, und da sind wir dann wieder bei der nationalen Identität, Ungarn ja seit 1000 Jahren besetzt war, von Ursprungszeiten über die Habsburger Monarchie bis über die Kommunisten, und jetzt ist es die EU, die Ungarn besetzt, und deswegen muss sich der Ungar immer beweisen und der Ungar muss immer ums Überleben kämpfen, der Ungar muss immer der Stärkere sein. Und ja, das ist relativ charakteristisch für das ganze Leben und den ganzen Charakter Orbán. Es ist alles ein Kampf.
Wenn du als Journalist dann durch Ungarn fährst, wie sind dann so deine Erlebnisse, deine Begebenheiten mit Menschen, die du da triffst? Hast du das Gefühl, dass das alles so auf fruchtbaren Boden stößt, was Orbán da veranstaltet und sagt und äußert? Also gehen die Leute da konform mit oder ist da schon Widerspruch wahrnehmbar für dich?
Nein, es ist schon, wie gesagt, es kommt darauf an, ob man sich in der urbanen Gegend oder im ländlichen Raum aufhält. Es wird schon positiv wahrgenommen. Also diese Erzählung das arme Ungarn, das seit 1000 Jahren besetzt ist, die funktioniert zu einem gewissen Grad. Gerade bei den Älteren, die natürlich auch noch den Kommunismus mitbekommen haben. Und ich merke es ja, ich sage es einmal ganz banal, ich merke es ja auch in Österreich. Also sobald du mal ein bisschen auf Brüssel schimpfst, gehen die Umfragewerte in die Höhe. Also das ist eigentlich eine relativ billige Politik, die da gemacht wird. Und es gibt halt schon auch, also wie gesagt, wie ich da im Grenzgebiet Serbien war, gibt es auch viele, die mehr oder weniger so sagen, ja, du weißt ja, solange es mir gut geht, wähle ich ihn. Also solange ich keine gröberen Schwierigkeiten habe, ist alles okay. Und zum Beispiel hat er halt ein relativ prominentes Thema, ist bei ihm natürlich immer die Migration. Und wenn man sich ansieht, wie viele Asylansuchen es in Ungarn gegeben hat und wie viele Asylansuchen das es in Österreich gegeben hat. Also ich glaube, bei uns waren es jetzt Hausnummer 40.000, in Ungarn waren es 4. Und damit fährt er halt auch ein relativ gutes Programm seit Jahren. Ne? Und das nimmt man ihm dann schon ab und das ja, mit diesem Ungarn zuerst können sich viele, vor allem im ländlichen Raum, anfreunden. Wie gesagt, in den Städten ist es dann wieder anders. Da ist die Kritik an ihm recht unverhohlen. Also ich war vor der Pandemie noch bei diesen riesigen Protesten in Budapest, wo sie auch in dieses TV-Studio eingedrungen sind. Also das hat schon eine gewisse Power. Aber da hat man halt wieder gesehen, es war Winter, es war kalt und er hat es einfach ausgesessen. Und jetzt ist es wieder relativ ruhig. Also.
Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du mit dem Thema ja so gefühlt scheinbar noch gar nicht durch bist, sondern dass du da noch weiter recherchierst. Wie sieht das dann so aktuell bei dir aus?
Ich habe ein paar Reaktionen interessanterweise bekommen auf die Geschichte auch aus Ungarn, denen ich jetzt ein bisschen so auch so nachgehen will. Konkret eigentlich, was mich jetzt mehr interessiert, sind tatsächlich die Akademien. Mhm. Also wie deswegen konnte ich bei der Frage vorher auch nur so in Auszügen antworten, also wie tatsächlich jetzt dieser, wie stark der Einfluss der Akademien dann tatsächlich in Rumänien ist, wie stark er in Serbien ist, ob zum Beispiel, wenn die serbische Akademie wirklich so gut ist, wie behauptet, ob jetzt nicht auch, keine Ahnung, die serbischen Familien und Vereine ihre versuchen, ihre Kinder da unterzukriegen. Also die Akademien sind eigentlich das, was mich jetzt gerade ein bisschen mehr interessiert. Und ja, ich meine, der Rest ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich träume dann immer, wenn ich so Ballesterer-Spezialsachen mache, immer davon, dass irgendwann einmal ein Buch draus wird. Also ich hätte gern das Ganze schon ein bisschen auch breiter aufgestellt, eben tatsächlich auch so ein bisschen Orbán-Hintergrund, so seine fußballerische Sozialisation nur ein bisschen mehr rausgearbeitet. Also was sind so prägende Ereignisse für ihn gewesen, dass er ist, wie er ist. Und ja, ob man anhand dessen irgendwie tatsächlich auch seine ganze Politik analysieren und erklären kann. Ich sag, Paul Lendwer hat ein Buch geschrieben, das hieß Orbans Ungarn. Ich stelle mir ein Buch vor, das heißt Orbans Fußball.
Hast du Anhaltspunkte dafür bekommen, ob in diesen Akademien auch eine gewisse Art von Propaganda dann stattfindet? Also ich meine nicht, dass man jetzt vielleicht unbedingt Politschulungen macht, wie man das vielleicht im Kommunismus sich hätte vorstellen können, aber dass dann doch schon so ein gewisser Unterton herrscht oder man zwischen den Zeilen schon mitbekommt, dass da ein gewisser Nationalismus gefrönt wird und den Kindern beigebracht wird?
Das schon, ob es jetzt, ich glaube, wie du sagst, ich glaube nicht, dass es da jetzt eine große Indoktrination gibt, aber so diese Dankbarkeit gegenüber Onkel Viktor, dass er uns diese schöne Akademie gebaut hat, die ist schon präsent. Also das, und das ist ja auch genau das, worauf er abzielt. Also, dass er der Jugend eine Zukunft gibt, am besten noch dazu als Fußballprofi, was er selber nie werden konnte, und aus Dankbarkeit sie ihn deswegen dann das Kreuz beim Wahlzettel machen. Also das schon. Und das ist auch ich kann es nur von der Puskás Akademie sagen, das ist auch schon präsent auch. Also das dem Herrn Orbán verdanken, was da gerade so alles steht.
Okay. Kommen wir ganz zum Schluss. Weil wir sollen gar nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich würde natürlich gerne mal wissen, weil ich dieses Buch schon mal auf meiner Liste hatte, habe es mir dann am Ende aber nicht bestellt. Im Gegensatz zu allen anderen Wiener Fußballfibeln, wenn man so will. Was erwartet einen denn, wenn man die Austria Fußballfibel kauft?
Oh Gott. Ich habe das Angebot für die Fußballfibel vor einigen Jahren bekommen, sie zu schreiben. Und es war immer schon eigentlich mein großer Traum, wirklich jetzt einmal so einen. Ich habe es ein bisschen mit Büchern schreiben, muss ich ehrlich sagen. Für das habe ich erst ein halbes geschrieben mit der Fußballfibel. Es war schon einmal so der Ansatz da, zu sagen, ich würde gerne mal so eine umfassende Geschichte der Wiener Austria schreiben. Also so richtig Standardwerk, Nachschlagewerk und sowas in die Richtung. Das war dann auch der erste Zugang dafür, wo man dann relativ bald dann eigentlich klar war, das ist aber nicht das Konzept der Fußballfibel. Die Fußballfibel ist von Fans für Fans. Das heißt, es soll da schon ein bisschen durchkommen, warum man eigentlich sich diesem Wahnsinn hingibt und sein Leben eigentlich einem Fußballverein verschreibt. Und habe dann irgendwie die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das jemandem näher bringen, warum ich so ein eingefleischter Austrianer bin. Und die Idee für die Form, wie es dann erschienen ist, nämlich tatsächlich dann als mehr oder weniger Roman eines mittlerweile wäre 130-jährigen Austria-Fans, der 1894 geboren ist, und in dem Jahr sind die Cricketer entstanden, das war so der Konkurrenzverein der Wiener, und es gibt so die lange Erzählung der Wiener Austria, dass sie den zweitältesten Verein im Wiener Football and Cricket Club abstammen. Die Erzählung stimmt so nicht ganz. Es sind Teile der Spieler von dem Cricketerverein abgesprungen und haben quasi die Austria 1911 neu gegründet. Und sie waren nie der Nachfolgeverein. Die Austria hat die Erzählung jahrelang so propagiert, aber es stimmt eigentlich nicht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Der Hauptprotagonist ist im selben Jahr geboren, als eben die Cricketer gegründet werden, ist zuerst Fan von denen und durchlebt dann mehr oder weniger so alle Phasen der Wiener Austria in den ersten 100 Jahren. Und erzählt nach einer Derby-Niederlage, in der Rapid mehr oder weniger die Meisterschaft fixiert hat. Das ist zum Beispiel alles historisch korrekt, also da ist alles nichts erfunden. Seinem kleinen Enkel, der natürlich auch Austrianer ist, weil er ist ja gut sozialisiert worden, erzählt er, der natürlich weint und sagt, verdammt, die Austria ist so schlecht, warum bin ich Austrianer geworden, ist halt alle böse, weil ich mich zum Austrianer gemacht habe. Und der Opa erzählt ihm dann mehr oder weniger die Geschichte der Wiener Austria anhand seines eigenen Lebens. Gespickt mit Anekdoten natürlich auch aus dem Wien der 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahre. Und wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann merkt man ein paar historische Querverweise. Ob ich alle Easter Eggs geschafft habe, weiß ich nicht, aber zumindest probiert. Und es ist natürlich, wenn wir natürlich in Wien sind, ist alles natürlich ein bisschen morbid. Also darf der Tod natürlich auch nicht fehlen in dieser Geschichte und der kommt nicht allzu selten vor. es ist tatsächlich die Geschichte der Wiener Austria erzählt in Romanform, um es kurz zu machen. Bis eben er 100 Jahre alt wird, also bis 1994, 1995. Die späten Jahre dann, also bis jetzt, werden mehr oder weniger dann in einem Epilog abgehandelt, den da der Enkel erzählt. Dafür wurde ich übrigens kritisiert, was Carsten hat. Ich habe die ganze Nazi-Phase der Austria da vor 10, 15 Jahren ausgeblendet, aber es stimmt eigentlich nicht. Und mein Ansatz für das Buch war eigentlich, also wie gesagt, auch keine kritische historische Abhandlung, sondern tatsächlich mehr oder weniger so ein bisschen ein Feel-Good-Roman. Warum war die Austria gut? Und dann erzählt man halt, warum sie gut war. Ja. Und warum man Fan geworden ist.
Das klingt nach einem guten Konzept.
Ja, ich hoffe, es hat halbwegs funktioniert. Ich bin leider ein sehr selbstkritischer Mensch und denke mir immer, alles hätte man besser machen können. Das werde ich mir auch denken, wenn wahrscheinlich diese Podcast-Folge vorbei ist und ich mir dann durchlese, was für Notizen das immer gemacht habe und gesagt, das habe ich vergessen. Und ja.
Das ist nicht tragisch, weil die letzte Frage dieses Podcasts ist immer dieselbe, die kommt jetzt, nämlich haben wir irgendwas vergessen, was wir unbedingt erwähnen sollten, worüber wir unbedingt noch sprechen sollten?
Ich glaube eigentlich nichts nicht gravierend. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade aufgefallen sind, weil wir zum Beispiel, weil du mich gefragt hast wegen am Balkan, wie das gesehen wird, dass der Orban da mit den Akademien mehr oder weniger Einfluss nimmt. Orban hat zum Beispiel nach der Fußball-WM in Russland, wo Kroatien ja bekannterweise ins Finale gekommen ist, sich ein bisschen den Erfolg der Kroaten auf die ungarische Fahne geschrieben und hat gesagt, wir haben dieselbe Fußballkultur und wir sind irgendwie so uns in der Hinsicht so ähnlich und mehr oder weniger ist das auch ein Erfolg der Ungarn und das hat halt in Kroatien jetzt überhaupt nicht für Begeisterungsstürme gesorgt. Also das ist mir nur eingefallen. Und eigentlich eine Anekdote, die ich erzählen wollte, die jetzt aber leider irgendwie total untergegangen ist. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass Orban immer Fußballprofi werden wollte und er nämlich auch in diesen Aufstieg des Nationalteams auch damit immer in Verbindung setzt, dass es für ihn das Größte gewesen wäre, jemals das ungarische Nationalteam-Trikot zu tragen und er hätte sein Leben dafür gegeben, für eine Möglichkeit und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, es gab tatsächlich einen ungarischen Premierminister, der fürs ungarische Nationalteam gespielt hat. Und zwar war das der Herr István Friedrich, der hat 1904, damals waren sie noch Teil der Monarchie, aber der hat 1904 tatsächlich mit der ungarischen Nationalmannschaft gegen Österreich gespielt. Und ist 1919 Premierminister geworden. Mhm. Also weiß Orban sicher nicht.
Ich wollte gerade fragen, bezieht sich Orban darauf?
Ich glaube nicht. Ne?
Ja, gut, wunderbar. Dann, Clemens, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier vorbeigeschaut hast.
Ja, danke für das Interesse und ich hoffe, ich habe halbwegs alles abgedeckt. Wie gesagt, ich weiß, wenn ich rede, komme ich in, du hast es wahrscheinlich eh gemerkt, in alle möglichen unterschiedlichen Kanäle und in alle möglichen Details und vergiss dann eigentlich, was du gefragt hast. aber ich hoffe, dass das alles halbwegs beantwortet wurde und es trotzdem interessant war.
Und das war sie, die 177. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Spotify vielleicht ein paar Sterne da lasst oder gar dort eine Rezension schreibt, das soll scheinbar neuerdings gehen. Das Ganze geht natürlich auch bei Apple Podcast und auch da würde ich mich sehr, sehr freuen, euer Feedback zu lesen. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr Sprachnachrichten da lasst. Das könnt ihr ganz einfach über WhatsApp tun, die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ich finde, das ist ein Mehrwert dieser Sendung und finde es ein bisschen schade, dass es diesmal keine Sprachnachricht gab, aber vielleicht ändern wir das ja wieder. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ihr könnt euch auf jede Menge geilen Output in den nächsten Wochen freuen. Lege jetzt schon mal den Hinweis hin, 27.06. 20 Uhr gibt es einen Live-Podcast. Da werden wir eine Folge live aufnehmen. Also wer dabei sein will, in den Tagen davor in den sozialen Netzwerken schauen oder an dem Tag selbst, dann werde ich den Link dort verbreiten und würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mithört und ihr könnt natürlich auch Fragen loswerden. Das geht über den Slack-Channel. Auch diesen Link schmeiße ich euch in die Shownotes. Und dann hoffe ich, dass ihr viele, viele Fragen loswerdet während der Sendung, die ich dann stellen darf. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns. We'll be right back.